Das NDR 2 Update um 12 mit Julia Faltermeier.
Wie sieht die Rente der Zukunft aus? Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Warum hakt der Ausbau der Windkraft an Nord- und Ostsee? Und Achtung, es gibt eine neue Betrugsmasche bei Geldanlagen. Wie sieht die Rente der Zukunft aus? Vergangene Woche hat die Regierung aus Union und SPD dazu ein Rentenpaket auf den Weg gebracht. Das soll aber nur der Start einer langfristigen Rentenreform sein. Die soll eine Kommission aus Politikern und Fachleuten erarbeiten. Es gibt verschiedene Ideen, die dort besprochen werden könnten. Ein Vorschlag kommt vom Ökonomen Jens Südekum, nämlich den Eintritt in die Rente nicht vom Alter abhängig zu machen, sondern davon, wie viele Jahre man schon eingezahlt hat. Im ARD-Bericht aus Berlin hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas dazu gestern gesagt:
Also ich kann dem viel abgewinnen, weil es einfach auch insofern gerechter ist, wer früh einzahlt, kann dann auch früher gehen. Und die, die erst später einzahlen, müssen dann eben auch oder wissen, dass sie dann länger arbeiten müssen. Also grundsätzlich finde ich dieses System spannend und auch gerechter.
So sieht es Bärbel Baas. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm sieht es anders und schreibt online, dieser Vorschlag führt nicht wirklich weiter. Gabo Hallas, NDR 2 Berlin. Es würde ja bedeuten, wer eine Ausbildung macht, kann früher in Rente gehen und wer studiert, arbeitet einfach länger, oder?
Theoretisch ja, das kann man sich ja einfach ausrechnen, wenn man jetzt mit 16 die Ausbildung anfängt, dann 45 Jahre arbeitet und in die Rentenkasse einzahlt, dann wären wir bei 61, dann könnte man mit 61 in Rente gehen. Wenn ich jetzt erst Abitur mache, also nochmal 3 Jahre in die Schule gehe, dann studiere, dann dauert das natürlich länger. Allerdings muss man dann auch immer noch dazu rechnen, viele Studierende arbeiten ja auch nebenbei und dann zahlen sie in der Regel ja auch Rentenbeiträge, hängt so ein bisschen vom Verdienst ab und natürlich auch, wenn ich jetzt ganz aktuell neu Wehrdienst leiste, dann wird das auch anerkannt.
Ist dieses Modell denn gerechter oder welche Kritikpunkte gibt es da?
Das berühmte Beispiel in dieser Rentendebatte ist ja immer der Dachdecker. Da wird immer gesagt, der steht auf dem Dach, der kann nicht bis 67 oder 70 arbeiten. Ja, das stimmt sicherlich. Insofern bietet so ein Modell da interessante Punkte, über die man nachdenken kann, weil beim Akademiker im Büro sieht das eben anders aus. Aber jede Biografie ist eben anders. Und deswegen kann das ein Modell sein, muss es aber nicht.
Welche Ideen liegen denn noch auf dem Tisch?
Die große Frage ist ja wirklich der Punkt, wann gehen wir in Rente und über die wird zu sprechen sein, weil wir älter sind. Also nicht nur ein flexibles Datum, sondern vielleicht kann man das oder muss man das generell höher setzen, das Renteneintrittsalter. Oder sonst, wie bekomme ich mehr Geld in die Rentenkasse? Zum Beispiel die Frage, müssen jetzt mehr Leute einzahlen, Beamte zum Beispiel, das wäre eine Idee. Und was auch diskutiert wird, ist, sollen vielleicht Rentenbeiträge auch auf andere Einkünfte gezahlt werden? Also wenn ich zum Beispiel eine Wohnung vermiete oder mit Aktien Geld verdiene, das alles sind Punkte, die dann halt jetzt in den kommenden Monaten in der Rentenkommission diskutiert werden. Und die soll ja ohne Denkverbote Vorschläge machen.
Vielen Dank, Gabor Hallas nach Berlin. Eigentlich läuft es ganz gut für die Erneuerbaren. Diesen Sommer haben erneuerbare Energiequellen, also Windkraft und Sonne, immerhin mehr als 2/3 zur deutschen Stromproduktion beigetragen. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Der wichtigste Energieträger war dabei die Windkraft, vor allem weil mehr Windkraftanlagen gebaut werden. Bei uns im Norden ist das vor allem Thema auf der See, also offshore. Hier hakt es allerdings ziemlich beim Ausbau. In Berlin zieht heute der Bundesverband Windenergie Offshore Bilanz und schaut aufs vergangene Jahr. Mit dabei sind auch die beiden Energieminister aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Die Stimmung dürfte entsprechend angespannt sein. Isabel Lerch aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie ist denn der Stand gerade in Sachen Offshore-Windenergie?
Also eigentlich soll die installierte Leistung von Offshore-Windenergieanlagen am Netz bereits in 10 Jahren mindestens 40 Gigawatt betragen. Nach einer Vereinbarung aus dem November 2022 sollen es sogar 50 Gigawatt sein. Nur zum Vergleich, das ist die Leistung von mehr als 30 Atomkraftwerken. Installiert sind heute allerdings erst knapp 10 Gigawatt und Fachleute warnen, das Zwischenziel für 2030, das sei schon jetzt nicht mehr zu halten.
Die Vergabe von Windparks, die läuft ja so, dass der Bund Flächen ausschreibt und Interessierte sich darauf bewerben. Das ist aber weniger geworden. Warum lässt das Interesse in Nord- und Ostsee danach?
Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Aus Kreisen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie heißt es, dass da angespannte Lieferketten eine Rolle spielen, aber auch höhere Kosten beim Bau der Windparks und Unsicherheiten, wie viel Geld sich nachher damit verdienen lässt. Die entsprechenden Verbände sehen vor allem die Ausschreibungsbedingungen als größtes Hemmnis. Sie fordern einfache und schnellere Verfahren, eine Verlängerung von Genehmigungen, die Anlagen nicht so dicht beieinander, nebeneinander zu bauen und eine bessere Abstimmung zwischen Windpark und Netzplanung.
Kannst du das genauer erklären? Warum ist das so?
Also fangen wir mal mit den Lieferketten an. Von der Planung eines Windparks bis zur Fertigstellung vergehen Jahre. 5 sind da schnell mal rum, manchmal werden es auch 10. Und da müssen viele Dinge gut abgestimmt sein. Der Bau der Fundamente, die Herstellung der Windräder, der Transport und ganz wichtig, auch die Verlegung der Kabel, die den Strom dann vom Windpark an Land bringen. Nur mal ein Beispiel. Beim Riffgrund 3 in der Nordsee wurde die letzte Turbine Anfang des Jahres installiert. Strom floss aber erst vor ein paar Tagen. Und die volle Inbetriebnahme, die kommt wohl erst im nächsten Jahr. Dauert also alles etwas länger. Und gibt es irgendwo Verzögerungen oder werden Komponenten teurer, dann kann so ein ganzes Projekt sogar unwirtschaftlich werden, zumal oft noch Strafen fällig werden, wenn ein Windpark nicht zum geplanten Zeitpunkt ans Netz geht.
Möchten Sie schnell viel Geld verdienen? So oder so ähnlich kann es klingen, wenn Betrüger einem online eine Falle stellen wollen. Da gibt's dann angebliche kostenlose Börsentipps von Banken und manchmal sogar eine persönliche Nachricht von einem vermeintlichen Prominenten. Wer sich darauf einlässt, landet schnell in einer WhatsApp- oder Telegram-Gruppe und wird dann aufgefordert, bestimmte Finanzprodukte oder Kryptowährungen zu kaufen oder über Online-Plattformen zu handeln. Verbraucherschützer warnen, am Ende ist das Konto leer. Kriminalkommissarin Jenny Ilmer arbeitet bei der regionalen Kriminalinspektion Hochtaunus und sie weiß ganz genau, wie die Betrüger an das Vertrauen ihrer Opfer kommen.
Erstmal werden harmlose Finanztipps geteilt. Und es wird auf die aktuellen Marktsituationen hingewiesen, auf die Zollsituation in den USA zum Beispiel. Und dann erst im späteren Verlauf wird das Thema so mehr und mehr auf eine Investition gelenkt, die dann natürlich über eine betrügerische App oder eine betrügerische Plattform meist erfolgen soll.
Auch Timo S. fiel der Masche zum Opfer. Auf einem Nachrichtenportal entdeckte er eine Anzeige, die bei geringem Risiko hohen Gewinn mit Kryptowährung versprach. Der Internetauftritt wirkte seriös, der Berater, der ihn anrief, auch. Seine Investition? 240 Euro. In wenigen Monaten soll die 40% Rendite abwerfen. Als Timo S. dann irgendwann 6.000 Euro investieren soll, wird er misstrauisch. Er fordert, dass ihm sein Startkapital und die bis dahin 60 Euro Rendite ausbezahlt werden. Ab da brechen die Betrüger den Kontakt ab. Besonders perfide, die Betrüger nutzen auch Gesichter von Promis oder Finanzexperten für ihre Werbung. Diese Erfahrung musste auch ARD-Moderator Markus Gürne machen. Als Moderator von Wirtschaft vor 8 im Ersten kennen ihn und vertrauen ihm Millionen Zuschauer.
Zum Teil klauen die auch einfach Fotos, die es unter anderem zum Beispiel von mir gibt, basteln da eine Nummer dazu und sagen, wir treffen uns hier locker um 20 Uhr nach der Sendung und können mal im kleinen Kreis über die wirklich wichtigen Dinge sprechen.
Opfer der Masche sollten unbedingt Anzeige erstatten. Viele tun das aus Scham nicht. Aber die ist fehlplatziert, sagt auch Kriminalkommissarin Jenny Ilmer.
Das kann definitiv jeden treffen. Da gibt's kein Alterslimit, kein Geschlechterlimit.
Insgesamt sind laut Polizei durch Telefon- und Anlagebetrug bundesweit bisher Schäden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Um sich vor diesen Betrugsmaschen zu schützen, empfiehlt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BaFin, sich umfassend vor Investitionen zu informieren. Beispielsweise, ob die Anbieter in Deutschland oder in Europa überhaupt lizenziert sind.
Infos waren das von Nasir Mahmoud aus der ARD-Verbraucherredaktion.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.